Schon drüber gesprochen, an diesem Zeitpunkt ist ja schon eine Politisierung passiert. Ja. Wann ging die los? Was war dein politischer Erweckungsmoment?
Das war ein Freund, nämlich der übrigens auch Kabarettist ist, deswegen kann ich ihn auch nennen, Martin Meyerbode. Ich bin dann im Gymnasium in eine neue Clique gekommen. Und diese Clique war die Clique der benachbarten Jungenschule. Das war nämlich ein Gymnasium, ein Junggymnasium. Und ich war auf einem gemischten Gymnasium. Ich war auch auf dem liberalen Gymnasium. Und diese Jungschule tauchte ab und zu bei uns auf, die Jungs dieser Schule, weil bei uns waren die Mädchen. Und in den Pausen kamen die Jungs von dieser Schule rüber und baggerten unsere Mädchen an. Und einer davon war Martin Meyerbode, der auch scharf war auf meine spätere Ex-Freundin, mit der ich lange zusammen war. Und Martin und seine gesamte Clique war eine Clique, die ganz anders war als die Cliquen, die ich bis dato hatte. Martin war politisch, der war Mitglied in der SDAJ. Der hatte wiederum andere Freunde, die sich sehr interessierten für Politik, die zum Teil auch eben engagiert waren in politischen Organisationen. Es wurde viel gesprochen über Politik, aber gleichzeitig waren wir natürlich auch noch Kinder oder Jugendliche und wir spielten auch so ein bisschen damit. Und eine ganz interessante Sache war, Martin und ich, wir nahmen lange Jahre Kassetten auf, und zwar Radiosendungen, ja, fiktive Radiosendungen. Und ein Spaß, den wir uns machten, war, dass einer von uns Hitler spielte. Weil ich hatte auch noch einen anderen Freund, Klaus hieß der, der war auch ein ganz begabter Hitler-Darsteller. Und unter uns ging es immer darum, wer denn den Hitler spielt. Und Martin hatte ein Merkmal oder hatte ein Accessoire, was ihn dazu ermächtigte, Hitler zu sein. Das war nämlich eine Schupo-Mütze. Die hat er zu Hause gehabt. Und wenn er die trug, durfte er Hitler sein. Da hatte er das Recht, Hitler zu sein. Ich hatte leider kein Accessoire, außer meiner Fähigkeit, irgendwie den Akzent nachzumachen. Den hatte ich mir aber von Martin abgehört und abgeguckt. Und Klaus wiederum, der war einfach nur verrückt. Also der konnte sich alles leisten. Und in diesem Trio haben wir dann abwechselnd den Hitler gegeben.
Was war so faszinierend für euch daran, dass ihr euch darum praktisch bekämpft habt, wer Hitler sein darf? Was war so faszinierend daran? War dir bewusst, was Hitler war?
Es war einfach der Witz. Ja, mir war schon Hitler ein bisschen bewusst, aber nicht wirklich. Also ich kannte ihn als Figur und ich kannte nicht die Dimension dieser Figur. Und als dann Martin, damals gab es halt noch Telefonzellen, zur Telefonzelle gegangen ist, um von dort aus sich selbst zu Hause anzurufen, während ich ihn als Gesprächsgast in unserer Radiosendung aufnehme, war bei uns natürlich Silvester und Weihnachten an einem Tag, weil es war halt saulustig. Und Martin konnte das auch wirklich gut. Und das artete aber aus. Das nahm immer obskurere Züge an. Und unser Mut wurde auch immer größer. Und so kam es dann eines Tages, dass wir nicht nur anfingen, uns gegenseitig anzurufen, im Versteckten in unseren Kinderzimmern, sondern wir verkleideten uns auch als Hitler. Also ich besorgte mir so eine alte Jacke, die aussah wie eine Hitlerjacke, die Schupo-Mütze dazu, dann hatten wir eine Hakenkreuzbinde. Und dazu hatten wir, ich weiß nicht aus was für einem Grund, wir waren einfach nur rebellisch, ein Gerüst gebaut, das aussah wie das Schiff von Vicky. Ja, also es sah aus wie ein großes Dinosauriergerüst. Und dieses hatten wir aus Protest in den städtischen Weiher gestellt, über Nacht. Also wir sind nachts, das war halt höchste Phase der Pubertät, ja, das war die Spitzenphase der Pubertät, haben wir einen irren Kick darin empfunden, dieses Monstrum zu bauen und es in den Weiher zu stellen, damit die Lokalzeitung darüber berichtet. Und gleichzeitig waren wir als Hitler verkleidet und sind Klaus mit seiner Trompete, ich in meinem Aufzug als Hitler und Martin mit seiner Schupo-Mütze durch die Innenstadt unserer Heimatstadt gelaufen und haben Hitlerreden gesprochen. Also haben einfach Hitler gespielt. Das war wirklich obskur.
Und das habt ihr gemacht, weil ihr Spaß an dieser Provokation hattet?
Wir fanden diese Provokation richtig geil. Die Mutter von Klaus, streng katholische Frau, ganz betulich, hat die Krise ihres Lebens gehabt, weil wir standen wirklich in der Zeitung mit der Uniform und mit Foto, waren wir abgelichtet und alle, wir waren das Stadtgespräch, ja, zerrissen sich das Maul darüber, warum dieses Trio diese Nummer abzog. Und gleichzeitig war es aber auch für uns der Startpunkt für was anderes, nämlich fürs Theater. Denn eines Tages war es dem Vater von Martin zu viel, das war ein sehr kluger Mann. Und wir haben halt permanent irgendwie Ärger verursacht. Das war auch nervig letztendlich. Und eines Tages kam er zu uns und sagte: Pass auf, ich habe eine Idee, wie ihr das, was ihr da alles macht, viel leichter machen könnt, ohne Ärger zu kriegen. Und drückte uns, Martin und mir, ein Buch in die Hand, nämlich Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhy von Bertolt Brecht. Und das war das erste Stück, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und das war natürlich, Martin war zuvor in der Theatergruppe, der kannte sich schon damit aus. Aber für uns gemeinsam war das natürlich der Kanal für unsere Sehnsüchte, in Rollen zu schlüpfen
Hast du
und
das?
Unaussprechliches zu sagen und an Grenzen und über Grenzen zu gehen.
War das in diesem Fall dann einfach nur der Hedonismus und der Spaß daran, das Unaussprechliche zu sagen, oder hast du das Stück damals auch verstanden?
Ich habe das Stück oberflächlich verstanden. Also ich habe Arturo Uhy, ich wusste natürlich, das ist Hitler, ich wusste nicht, was der Carfiol Trust ist. Carfiol, habe ich erst später gelernt, ist das österreichische Wort für Blumenkohl. Und habe dieses Stück aber trotzdem mit Leidenschaft gespielt. Ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert hat, Hitler zu sein, weil es auch, glaube ich, in seiner Überzeichnung, in seiner Karikaturhaftigkeit was Einfaches, was Simples hatte. Es war eigentlich ein Rückgriff auf die Kasperlezeit. Also Hitler war eigentlich der Ersatz für den fehlenden Kasper.
Aber auch für das Krokodil.
Für alles, ja, den Polizisten, den Kasper, da, ja, da ist, das wird mir jetzt bewusst. Es war eigentlich der Wiederaufbau dieser Kasperle-Fantasie.
Hattest du vorher Assoziationen mit jetzt nicht Puppentheater, sondern mit diesem direkten schauspielerischen Theater?
Nein, das war mir fremd. Ich war im Theater das erste Mal viel später. In meiner Heimatstadt gab es ein Theater. Und vorher hatten wir, also danach gab es dann eine Theater-AG am Gymnasium, in der ich auch war, also in der ich dann auch zum ersten Mal, ja, Schauspielarbeit gemacht habe, mit Proben und Textlernen und Kostüm und Auftreten vor vielen Zuschauern. Aber davor war mir das nicht bewusst, was das ist. Das war eine Plattform, um energielos zu werden.
Und das änderte sich, was war der Ausschlag dafür, dass sich das änderte zu etwas, was wichtiger wurde für dich? War das dieses soziale Gefüge, das mit deinem Freund zusammen zu machen, also eben, dass das so ein Freundschaftsband war? War es die Lust an der Überzeichnung, an der Provokation?
Das ist schwer zu sagen. Es mischte sich mit vielen Dingen. Also in dieser Zeit, in der wir angefangen haben, Hitler zu spielen, waren wir noch jung. Und wir hatten gleichzeitig, wir trafen uns immer in einem ehemaligen Kriegsbunker. Und auch da wieder ganz komisch, feucht, ohne Tageslicht, haben wir Stunden verbracht. Wir haben sowieso in dieser Clique sehr viel Zeit verbracht, ohne dass was passieren musste. Also wir haben zum Beispiel bei Schubi, dem Saxophonisten, der wohnte in so einer Gartenlaube und der war so ein bisschen der Freak unter uns. Der war auch etwas älter und da sind wir dann ab und zu hingefahren mit unseren Fahrrädern und haben die ganze Zeit nur Musik gehört. Sprachlos Musik gehört, geraucht. Wenn wir keine Kippen hatten, hatten wir uns aus den Resten im Aschenbecher neue Kippen gebastelt. Wir haben zum Teil Zeitungspapier geraucht, weil es so cool war, irgendwie zu inhalieren. Dann haben wir ins Waschbecken gepinkelt, weil wir irgendwie enthemmt waren und das Klo zu weit weg war. Es war bei den Eltern drüben im Haus. Dann hat Schubi mal so eine Dose einen Kräuterkäse, Frischkäse mit Knäckebrot gebracht. Und wir fanden, das damals war das neu. Frischkäse gab es noch nicht. Und wir haben das tonnenweise gefressen. Und dazu haben wir dann einfach nur Miles Davis gehört. Und Schubi war der Fachmann, der konnte ein bisschen mehr als wir. Und der hat dann die Musik begleitet mit mimischen Kommentaren. Also hat wahnsinnig gelacht, wenn im Solo irgendeine Stelle freakig war. Und dann hat er seinen Bass genommen. Schubi war auch Multiinstrumentalist und hat dann zum Beispiel, ich erinnere mich sehr daran, dass er von Weather Report von Jaco Pastorius Birdland nachgespielt hat und Note für Note mitgesungen hat. Und da kommt ein Bass-Solo. Und wir saßen da und wir waren komplett in der Musik. Wir waren bekifft, geraucht, gesoffen. Das war komplett unser, das war unser Mikrokosmos. Und so verging irre viel Zeit, ohne dass was passierte. Und genauso war es in diesem Bunker. Und in diesem Bunker haben wir dann später immer Risiko gespielt. Und dieses Risiko in politische Figuren verpackt, also wieder die Schupo-Mütze. Daher kam übrigens auch der Hitler, fällt mir gerade ein. Der war dann plötzlich Diktator irgendeines eroberten Landes. Und Martin hat das dann weitergeführt, das war dann wieder sehr interessant, indem er eigene Landkarten gemalt hat. Und es gab einen Begriff, das war nämlich die Karte. Und die Karte war eine von Martin gezeichnete Landkarte mit fiktiven Ländern, zu denen wir komplette Geschichten entwickelt haben. Martin hat Bücher darüber, Hefte vollgeschrieben, mit Daten über die Geowirtschaft, mit Daten über die Bevölkerung, den Bevölkerungswachstum. Der hat den Politikern Namen gegeben. Uposo zum Beispiel, erinnere ich mich heute noch dran, war ein Land, in dem irgendein afrikanischer Diktator herrschte. Und wer die Karte besaß, die Karte wurde verliehen, der besaß die Macht und der musste auf diese Karte Acht geben und sie behüten. Also wir hatten diese Gruppe, diese politisierte Gruppe von verrückten Jugendlichen, die hatte sich irgendein Spielfeld aus Kunst, aus Spiel, aus Provokation, Anarchismus und Freundschaft natürlich auch gebastelt, in dem sie sich perfekt verwirklichen konnte. Mit Theater hatte das gar nichts zu tun. Das Theater war nur ein Vehikel und das war so eine Beilage und wir wussten gar nicht, ob wir Talent haben. Das war uns auch egal, weil wir kein Publikum brauchten.
Ich stelle wieder die Frage nach dem Selbstbild, weil das, was du gerade geschildert hast, ist jetzt zu einem ziemlich großen Teil auch Pose.
Voll.
Das Rauchen, nur, ja, das Saufen, Pose, ja. Als Hitler durch die Gegend laufen, das ist ja, und dieses cool sein wollen.
Absolut.
Und ja, sich cool fühlen und auch wenn man keine Zigaretten hat, dann eben das Zeitungspapier rauchen, damit man halt irgendwie das zwischen den Fingern hat, weil es so eine Lässigkeit hat. Und dann aber eben auf der anderen Seite diese Kreativität, die ja fast so was Dungeons and Dragons mäßiges hat. Und diese Mühe und diese Liebe, die man eben in dieses Spiel investiert, sich etwas auszudenken. Als was hast du dich wahrgenommen, wenn du gleichzeitig eben auch noch Musiker warst und dann eben das Schauspiel dazu kam? Wer warst du in dieser Zeit?
Künstler, verwegener Künstler. Verkanntes Genie.
Ja, natürlich.
Ich war alles. Ich war Weltherrscher, Gott und Teufel in Personalunion. Ich war ein schrecklicher Betrüger, ein Lügner, ein Angeber. Ich war alles. Ich war Grenouille, ich war Picasso, ich war Debussy. Also es hat sich permanent gewechselt, abgewechselt. Ich war auch mal Al Jarreau und dann war ich wieder jemand anders. Also es war so viel möglich und ich habe das mir alles gestattet auch. Ich habe mich dafür nicht geschämt. Ich habe mir das gestattet, weil ich das genossen habe. Es war schön. Ich hatte eine Freundin das erste Mal in meinem Leben, die mich geliebt hat, die ich geliebt habe. Die hat mich auch betrogen. Ich habe sie auch betrogen. Aber es war alles frei. Es gab keinerlei Limits. Und das Einzige, was gestört hat, war die scheiß Schule. Die musste halt noch abgeworfen werden. Das war einfach nur ein Ballast, den ich mit mir rumgetragen habe. Ich war inzwischen Schülersprecher. Und ich hatte die ideale Mischung gefunden. Ich saß den ganzen Tag rauchend im SV-Büro und ich schwänzte eine Stunde nach der anderen und die Katastrophe kam immer mehr auf mich zu. Ich wusste, es wird passieren. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem die Schule sich bei meinen Eltern meldet und dann wird es wirklich einen Weltuntergang geben. Aber das war mir egal, weil dieser Mikrokosmos, der für diesen Augenblick aufrecht gehalten werden konnte, der reichte mir. Der machte mich glücklich.
Gab es, also was war für dich damals die Zukunftsperspektive? Hast du überhaupt an die Zukunft gedacht oder warst du im Hier und Jetzt und wolltest dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll-Ding?
Ich habe selten über die Zukunft nachgedacht. Ich habe auch nicht über die Vergangenheit nachgedacht. Es gab Momente, wie gesagt, nachts, wenn ich aufgewacht bin, wo mir klar wurde, irgendwas stimmt mit mir nicht oder irgendwas ist in meiner Vergangenheit gewesen. Aber es dauerte noch, bis das rauskam, was es ist. Da gab es auch ein auslösendes Ereignis. Das war ein Wendepunkt auch in meiner wilden Zeit. Aber bis dahin war das nicht da, war es egal.
Wann kippte das?
Das ist bedeutend später. Das überspringt jetzt auch ein paar Jahre. Also vielleicht bleiben wir noch in der Zeit bevor. Aber diesen Punkt müssen wir besprechen, weil es ein sehr markanter Punkt war. Wir sind jetzt 13, 14, 15 in der Zeit, wo zum einen meine Musik sich verlagert hat auf Live-Spielen, auf echte Musik machen, auf Musik als Beilage zu meiner Attitüde und als perfekte Ergänzung zu meiner Identität.
Und was für Musik war das? Das war ja dann keine klassische Musik mehr, sondern das war Jazz.
Ja.
Wann ging es los mit Prince?
Prince war immer da, eigentlich, aber war nie wichtig für mich. Prince war unwichtig. Also die ersten Platten von Prince fand ich richtig scheiße. Es war mir immer zu lang. Controversy war ein 10-Minuten-Track und Prince war für mich B. Das war nicht A. Und Jazz war eigentlich das, was wir gemacht haben. Jazz, Funk, mein Bruder hat mich sehr beeinflusst. Mein Bruder ist absoluter Soul-Funk-Liebhaber und der hatte eine Radiosendung, die er auch auf BRT gehört hat. Funky Town hieß die. Kam immer mittwochs. Vorher hatten wir mittwochs immer auf WDR irgendwas Schlagerparade oder sowas gehört. Also nicht Schlager, sondern das war so eine Hitparade mit Mel Sundog. Mel Sundogs Hitparade. Radio spielte sowieso eine große Rolle in meiner Jugend. Radio, wir hörten Radio. Das war, da saß man und hat einfach das gehört. Und da war noch Popmusik, so Girls, Girls, Girls. Die Band hieß Sailor. Ja. Die fand ich richtig geil, war lange Zeit Nummer 1. Aber mein Bruder kam dann irgendwann mit Funky Town und dann kam schon schwarze Musik. Dann kam Curtis Blow, Commodores war eine der ersten Platten, die er hatte, Commodores Live. Dann kam mein anderer Bruder mit Rockmusik, Backman Turner Overdrive. The Doors kam wiederum von meinem älteren Bruder. Also es war eine sehr witzige Mischung aus so hippiesker Rockmusik im Übergang zu Popmusik und sehr schwarzer Musik. Und das war die Musik, die ich auch gemacht habe, die ich nachgemacht habe. Gemischt mit Jazz, den ich selbst durch meine Ausbildung mit reingebracht habe.
Das ist ja interessant, dass gerade in diesem Jahrzehnt der 80er Jahre dann eine Band wie The Doors auf einmal für dich eine Rolle spielte, die ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine Weile her war, so gesehen.
Ja, aber ich war dann vielleicht frühreif oder was auch immer, spätalt oder wie auch immer. Wir hatten in unserer Heimatstadt zwei Plattenläden und da bin ich hin und habe mir, ich weiß noch, LA Woman war meine erste Doors-Platte, weil ich auch in Jim Morrison mich selbst sah. Das war auch eine der vielen Figuren, die ich selbst sein wollte. Jim Morrison, der Typ, der ja so sich irgendwie in Drogen verliert, aber auch irgendwie so ein Frauentyp ist und ja auch eine wahnsinnige, ja fast schon zerstörerische Attraktion hat.
Ja, also der kaputte Gott.
Der kaputte Gott ist sehr gut ausgedrückt, ja. Und das war für mich eine Blaupause. Also kein Vorbild, aber das wollte ich auch sein.
Diese Sehnsucht nach dem Hintersinnigen, dieser Aura des Gefährlichen, aber auch des Verführerischen, warum wolltest du das sein? Was fandest du daran so spannend?
Ich fand vor allen Dingen, also erstmal die Heimat, die ich gesucht habe, war darin enthalten. Und gleichzeitig entwickelten sich ja noch einige andere Dinge parallel dazu, die wieder mehr Platz in meinem Leben bekamen. Also die Musikschule zum Beispiel, die hat mir einen neuen Lehrer besorgt. Also ich bin zwar weg von der Musikhochschule in Köln, aber die Musikschule in Neuss hat mir das Stipendium weiter aufrechterhalten, diesmal aber mit einem anderen Lehrer. Und dieser Lehrer, Kurt Bilker, war für mich der prägendste Lehrer, den ich in meinem Leben hatte. Der hat wirklich erkannt, was ich wollte, der hat gefördert, was ich brauchte und der hat sich mit mir auf eine Art und Weise verständigt, wie ich es auch wollte. Also das musste genau so sein und das war für mich das große Glück und der Wiedereinstieg in diese Ausbildungsphase, in der ich große Fortschritte auch nochmal gemacht habe. Gleichzeitig hat die Musikschule dann aber auch natürlich verlangt, dass ich jetzt wirklich Musik studiere. Also die Vorausbildung zum Musikstudium, das nannte man Vorstudium hieß das, die wurde intensiver und ich musste anfangen, Kontrapunkt zu lernen. Also das sind Kompositionstechniken aus bestimmten Epochen der Musikgeschichte. Harmonielehre, Oder zum Beispiel Hörbildung, Gehörbildung, Akkorde hören, Intervalle erkennen etc. Ich wurde also gründlich ausgebildet, während ich parallel aber immer mehr Fuß gefasst hatte in der Musikszene und als Trommler immer noch nachts unterwegs war, zum Teil auch mit eigenen Bands.
Diese Ausbildung, war das für dich trotzdem noch etwas Interessantes oder hat dich das mehr genervt?
Nee, das hat mich überhaupt nicht genervt. Es war letztendlich der Vollzug. Also da wusste ich, jetzt bin ich wieder auf der Autobahn, und dass es parallel lief mit meiner eigenen Ambition, Musik machen zu wollen, live, war für mich ein Glück. Das war eine glückliche Fügung des Schicksals. Und das war überhaupt nicht mehr so falsch, wie es vorher bei dieser Lehrerin war. Und das war überhaupt nicht mehr beeinträchtigt durch die Umstände, weil mein Vater war wieder aus dem Krankenhaus entlassen, unsere Familie war einigermaßen im Gleichgewicht. Und ich war, und das ist deine Frage gewesen, ja, irgendwie auch in einer Sphäre, in der das alles geduldet wurde. Also auf der Schule war ich der bekloppte Schülersprecher, der nur noch Freistunden hatte und sich überhaupt nicht mehr um den Unterricht kümmerte. Gleichzeitig aber spielte ich auch in Theatergruppen und war so ein bisschen, ja, so ein heimlicher Star. Also ich wurde auch bewundert dafür, dass ich diese Talente hatte. Und gleichzeitig wurde ich aber auch gefördert und ausgebildet, parallel zur Schule. Es bahnte sich also schon ein Ausweg für mich an, und eine Möglichkeit, diesem Schulalltag zu entkommen, trotzdem das noch zu tun, was ich immer wollte, und aber institutionalisiert ausgebildet zu werden, was ja für meine Eltern dann auch wieder wichtig war.
War dir diese Bewunderung wichtig?
Sie hat mir geschmeichelt, aber sie war mir nicht wichtig. Und ja, wir gehen jetzt auf die Phase zu, in der es hart wird. Also jetzt kommen die harten Jahre, wo ich auf der einen Seite immer deutlicher in Richtung Musik ging, also wo die Musik immer mehr zu meinem Beruf wurde und die Schule immer unwichtiger wurde, wo aber auf der anderen Seite mein Sozialleben immer komplizierter wurde und die Beziehung zu meiner Freundin eine zentrale Rolle einnahm, ich in große finanzielle Nöte geraten bin, ich mich mit meinen Eltern überworfen habe und eigentlich auch wieder ganz viele Stricke hinter mir abgerissen sind und ich nach vorne gucken musste und wieder diesen Fanatismus brauchte, um diese Idee weiter am Leben zu halten und diesen Weg weiter zu gehen.
Wir wollen das kurz so ein bisschen anschneiden. Also einmal eine Sache, über die ich mich vorhin schon gewundert habe. Du hast so ein bisschen lapidar so gesagt, du hattest dann diese Freundin. Das war eine sehr lange Beziehung. Und du sagtest, sie hat dich betrogen, du hast sie betrogen. Das sagst du so dahin, aber das ist ja, da gehört ja viel dazu. Das hat ja viel auch mit dem emotionalen Hinterfragen seiner selbst und der Beziehung zu tun. Oder es ist ein Moment, in dem einem das, was man da aufgebaut hat, plötzlich egal ist. War das was Bewusstes? War das was, wo du dich im Recht gefühlt hast? Oder war dir klar, ich mache hier gerade was Falsches? Oder war es dir egal?
Na, es war mir nicht egal. Also ich habe es sowieso als Vergeltung gemacht. Also es war so, dass sie mich, aber das war wirklich im ganz frühen Stadium unserer Beziehung. Wir waren sehr jung, wir waren beide 15, 16 und da war es ein Abend, an dem sie mit irgendjemandem rumgeknutscht hat. Und natürlich war das für mich ganz schlimm und ich fühlte mich verraten. Aber es war jetzt nicht so dramatisch wie das, was ich später erlebt habe. Weil Betrug war in meinen Beziehungen immer ein großes Thema und hat sich dann ja auch später wie so ein roter Faden durchgezogen und wurde auch noch schlimmer als das, was ich da im Anfangsstadium erlebt hatte. Und auch die Frage danach, wie ich mich zu Betrug verhalte, wie ich damit umgehe, ist eine zentrale Frage eigentlich in meinen Beziehungen gewesen und geblieben auch bis zum heutigen Tage. Aber damals war es so, dass wir uns eigentlich beide dessen bewusst waren, jedenfalls ganz am Anfang dieser Beziehung, dass das so ein, ja, ein lässlicher Fehltritt war.
Ein Hörner abstoßen?
Auch das, aber daraus hat sich ja dann eine sehr intensive Beziehung entwickelt, in der wir beide sehr lange sehr treu waren. Also das war eine existenzielle Beziehung, die mit 16 begann und mit 26 dann zu Ende ging, die für mich sehr prägend war und sehr wichtig war und in einer unglaublich schwierigen Zeit für mich auch Halt bedeutet hat.
Ich habe diese Frage gerade gestellt, weil, wie du ja sagst, sich da jetzt andeutet, dieser Übergang in die harten Jahre. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es gab da eine Ecke in deinem Bewusstsein, in der dir klar war, dass das auf Dauer nicht funktioniert und dass irgendwann höchstwahrscheinlich was kommt.
Ja.
Irgendwann schreibt die Schule einen Brief.
Die Katastrophe raste auf mich zu, ich raste auf die Katastrophe zu. Es war wie zwei Züge, die aufeinander zurasten.
Ja. Und was war der Moment, wo die Züge einander trafen?
Das war ein ganz bestimmter Moment. Es war 1900, lass mich raten, da war ich schon auf der Musikhochschule in Wuppertal. Das war in Wülfrath auf einer Fete. Ich war inzwischen Musikstudent und war zuvor in Maastricht noch gewesen, auf dem Konservatorium. Das war 1900, ich muss mal überlegen, ob ich die Zahlen hinkriege, 84. Also 84 war ich 16. Ich hatte mich selbst von der Schule abgemeldet, weil ich der Meinung war, das reicht jetzt. Ich brauche die Noten nicht, ich brauche die Schule nicht, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich habe also einen Brief gefälscht und gesagt, ich melde meinen Sohn von der Schule ab und bin gleichzeitig,
Du hast ja die Unterschrift deines Vaters
ja,
auch gefälscht.
also bin gleichzeitig all in, volles Risiko nach Maastricht getrampt und habe mich am Konservatorium in Maastricht beworben.
Und das war etwas, was du deinen Eltern nicht erzählt
Nein,
hast.
das habe ich
Du
nicht erzählt.
bist, ich glaube, über einen Zeitraum von insgesamt 2 Jahren, glaube ich,
Ja,
richtig,
ja.
in ein anderes Land
Ja,
regelmäßig getrampt und
ja.
deine Eltern sind davon ausgegangen, dass du in der Schule bist.
Naja, es gab, ich habe mich ja mit meinen Eltern überworfen und kurz bevor ich mich in Maastricht beworben habe und war ja dann obdachlos. Also es war so, in der Schlussphase meiner Schulzeit habe ich mit meiner Freundin bei meinen Eltern gewohnt. Wir hatten in diesem selben Haus, in dem wir früher in 2 Zimmern wohnten, oben eine weitere Wohnung angemietet. Und diese Wohnung waren meine beiden Zimmer. Und in diesen Zimmern herrschte Chaos, absolutes Tohuwabohu. Das war eine Kifferhöhle, das war eine Saufhöhle, da war Halligalli, da war Sodom und Gomorra. Ich hatte alle meine verrückten Freunde eingeladen, Bandproben fanden da statt, Partys waren da, wir schliefen übereinander, untereinander, miteinander. Also, und meine Eltern, für die war das das Tal der Aussätzigen. Also da ging niemand hin, niemand wollte wissen, was da ist und alle wussten aber, irgendwas ist da. Und das eskalierte an einem Tag, ich weiß nicht, was da war, ich war irgendwie besoffen, aggressiv, hatte mein Zimmer komplett blau gestrichen im Suff und irgendwie kam meine Mutter rein mit meinem Bruder und sagten, was ist denn hier los? Und ich bin nur ausgerastet, gesagt, ihr Spießer, könnt mich alle am Arsch lecken, ich gehe. Und dann riefen meine Eltern die Polizei und es war ein Riesendrama und wir haben dann auch, da war kompletter Abbruch mit meinen Eltern. Wir haben auch 2 Jahre danach nicht mehr miteinander gesprochen. Also ich war in dieser Zeit eigentlich mal wieder Heimat, Familien, elternlos. Und am Anfang ging das noch gut. Ich habe bei meiner Freundin ab und zu gepennt. Auch ihre Eltern mochten mich nicht. Ich musste immer abwarten, bis der Vater zur Arbeit ging. Dann konnte ich mich dort waschen. Und nachts, wenn er schlief, konnte ich in den Keller huschen und habe dann im Keller geschlafen.
Nur damit ich das jetzt verstehe, zu dem Zeitpunkt warst du noch in der Schule,
Ich war
oder?
mit einem Bein schon raus, aber offiziell war ich noch in der Schule. Also es war offiziell, ich war auch noch Schülersprecher, ich bin auch noch wiedergewählt worden, ich war in der Theater-AG, ich führte da ein perfektes Doppelleben. Das Zeugnis war aber noch nicht geschrieben und es war ziemlich klar, dass das Zeugnis ein Desaster werden würde. Das war aber noch so ein halbes Jahr davor, also bevor die blauen Briefe kommen. Ich weiß nicht, wann die kommen. Die kommen ja immer so kurz vor
Ja.
Halbjahresende, ne?
Ja, wenn dann die. Na, sie kommen meistens so zur Mitte des Halbjahres, wenn dann
Genau.
angekündigt wird, die Versetzungsgefährdung droht.
Also, die Situation war, ich spielte in Bands, ich hatte kein Geld, ich hatte diese Freundin, ich war total cool. Gleichzeitig hatte ich einen Freundeskreis, der total durchgeknallt war. Ich wurde immer politisierter und ich hatte keinen Bock auf Schule und die Musik war das Einzige, was ich die ganze Zeit machen wollte. Immer die ganze Zeit. So, und dann war mir klar, Schule wird nicht klappen, ich werde von der Schule fliegen. Ich bin tatsächlich drohte halt auch die Versetzung nicht zu klappen. Und für mich war es der Albtraum. Ich bin ja dann auch sitzen geblieben, nicht versetzt zu werden. Das war 1984. Und in diesem Jahr habe ich gedacht, okay, du musst jetzt Folgendes machen. Du musst diesen ganzen Rattenschwanz an Verpflichtungen, den du zur Musikschule in Neuss hast, abschneiden. Egal, ob du gefördert wirst, egal, ob du ein Stipendium hast. Und du musst denen sagen, ich komme hier nicht mehr hin, ihr könnt euer Geld behalten, ich mache mein eigenes Ding. Gleichzeitig darfst du denen nicht sagen, dass du dich in Maastricht bewirbst, weil die werden sich auf den Schlips getreten fühlen und werden den Maastrichtern sagen, ihr könnt unsere Autorität nicht unterwandern, indem ihr den annimmt und wir den hier rausschmeißen. Also wurde im Jahr 84 in der Musikschule, meiner geliebten Musikschule, bei meinem geliebten Musiklehrer, eine Prüfung anberaumt. Und zwar von heute auf morgen. Du musst eine Prüfung machen, bestehst du die nicht, fliegst du von der Schule, kriegst auch keine Förderung mehr. Das war aber genau in diesem Graubereich, wo ich noch gar nicht wusste, ob ich angenommen werde in Maastricht. Ich bin also parallel tagsüber dahin getrennt, habe irgendwie da mich beworben, bin wieder zurück. Ich habe kaum geschlafen nachts, war versucht, in die Schule zu gehen und so zu tun, als wäre ich ein guter Schüler und musste gleichzeitig eine Prüfung machen. Durch die Prüfung bin ich sang- und klanglos durchgefallen. Sang- und klanglos. Ich habe in allen Fächern Fünfen bekommen. Und zwar in Musik. Ja, mein Steckenpferd. Und die haben mich abgesägt wie ein trockenes Stück Holz. Und ich wusste, okay, jetzt falle ich. Jetzt ist einfach, das ist der tiefe Fall ins Nichts. Ich weiß nicht, wo ich lande. Das Einzige, was mich ein bisschen am Leben gehalten hat, war die Beziehung zu meiner Freundin, die sehr loyal war und die mir am Anfang dieser Zeit, in der ich ja parallel auch rausgeflogen bin, noch so ein bisschen Obhut gegeben hat. Das wurde aber immer schwieriger, weil der Vater immer mehr Verdacht schöpfte und irgendwann kam es dazu, dass ich nachts nicht mehr zu ihr konnte und zu Freunden musste. Ich habe also Freunde aufgesucht und habe geklingelt und es war irgendwann im Winter, November, Dezember, Januar, es war schweinekalt und die haben dann gesagt, ja, du kannst bei mir pennen. Dann konnte ich eine Nacht da pennen. Dann bin ich am nächsten Abend woanders hin, dann war ich tagsüber in der Kneipe, bis die zugemacht hat. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, ich erinnere mich genau an den Abend, an dem ich wusste, heute ist der erste Abend, an dem du fucking nochmal draußen pennen wirst. Und es ist richtig scheiße kalt. Es war minus, war nicht 12, 13, 14, es war brutal. Und ich hatte nur so eine Polyesterjacke, die ich mir irgendwie besorgt hatte, und darunter noch ein Pulli. Und es war so, dass nach einer Viertelstunde du schon anfingst zu zittern, so kalt war es. Und ich wusste nicht, wie ich diese Nacht überlebe. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte noch geklingelt bei einem Freund, was ein ganz bitteres Erlebnis war, und gesagt, ey, bitte, bitte, lass mich heute bei dir pennen, es ist saukalt. Und er hatte offensichtlich eine Frau zu Gast und sagte, du, sorry, heute klappt's nicht. Und dann bin ich in den Stadtgarten und habe mich auf eine Bank gelegt und habe, wie ich das eben aus so Heinz-Rühmann-Filmen kannte, mich zugedeckt mit irgendwelchen Zeitungen und einfach gehofft, dass ich aufwache am nächsten Morgen und noch lebe. Und ja, und tatsächlich kam in der Nacht Polizei, die mich aufgefunden hat und gesehen hat, das ist hier zu kalt, und hat mich mitgenommen auf die Wache. Und ich habe diese Nacht tatsächlich auf der Wache verbracht und diese Kälte überlebt und wusste, die nächsten Wochen werden hart. Naja, und ich bin dann weiter nach Maastricht getrampt. Also der Fanatismus, der war aber nicht tot. Der lebte, der glühte, der loderte, weil mir war klar, das ist eine Prüfung. Weil du bist ja das verkannte Genie. Da musst du durch. Das ist der Feuerring. Und du bist der Löwe. Das ist doch dein Job. Du springst da durch.
Also es war auch so ein bisschen, es war auch so ein bisschen das hört sich für mich an wie so eine Murmeltiertagssituation immer, ne? Immer dieser ganze Ballast. Der Ballast ist irgendwie eine Unterkunft finden, dann irgendwie jetzt nach Maastricht kommen.
Ja, aber die Katastrophe kommt noch. Die haben wir
Genau,
noch
ja.
nicht.
Aber nur einfach so, dass wir das mal etablieren. Das ist ja auch ein Zustand, in dem du gar nicht die Möglichkeit hast, darüber nachzudenken,
Nein,
was gerade mit dir
das war
passiert,
ein Rausch.
sondern du beißt dich da einfach
Ja,
durch.
das war in Trance, das war ein Rausch. Und diese Phase war auch wie Trance. Also selbst wenn ich es jetzt erzähle, glaube ich es nicht. Also ich glaube es mir selbst nicht, dass ich das erlebt habe, aber ich weiß, dass ich es erlebt habe. Es ist wahr. Naja, das ist sehr viel parallel. Also einerseits war die Beziehung mit meiner Freundin, die immer fester wurde, je dramatischer es um uns herum wurde. Und die Methoden, mit denen wir versuchten, uns am Leben zu halten, wurden aber immer dubioser. Also wir mieteten plötzlich, haben wir Wohnungen angemietet, ohne Geld zu haben, in der Hoffnung darauf, dass die Räumungsklage erst so spät kommen würde, dass wir den Winter überstehen. Und wir sind in leere Wohnungen gezogen, hatten keine Matratze, wir haben auf dem nackten Boden geschlafen, in Baustellen zum Teil. Wir hatten eine Wohnung in Wuppertal gemietet, weil die billiger war. Und wir haben auf dem nackten Boden geschlafen, in dieser leeren Wohnung, wochenlang. Und wir haben nichts zu essen gehabt. Wir haben geklaut. Wir sind in Supermärkte und haben so mit so Handschuhen das Zeug in die Handschuhe gestopft, damit wir abends was zu essen hatten. Also das war der eine Part. Die Beziehung, die immer noch funktionierte, erstaunlicherweise. Der andere Part war, dass die Möglichkeiten zu pennen immer weniger wurden und ich immer mehr draußen war und ich regelrecht obdachlos war und am Ende auch keine Wohnung mehr da war, nichts mehr, sondern nur noch eine Garage. Ein Freund von mir, der Bassist Bernd, von dem ich erzählt hatte, der hatte eine Garage, die leer stand und da war eine Gasflasche drin mit so einem Heizstrahler. Und da konnte ich ein paar Tage drin wohnen, bis mir jemand gesagt hat, pass auf, für Obdachlose gibt es ein Heim, da kannst du einmal die Woche hin, da kannst du dich waschen und in so einem Saal pennen mit anderen. Du kannst es aber nur einmal pro 3 Wochen machen, weil das nach Altersgruppen verteilt wird und du zu jung bist. Und dann gibt es noch die Opernpassage in Düsseldorf. Das ist eine Fußgängerpassage, in der die ganzen Penner übernachten. Vollgepisst, riecht nach Urin, da sind nur Junkies, die nachts dann miteinander ficken, weil sie irgendwie untereinander Geld verschachern. Wirklich übelste Sorte. Das ist wie bei Ben Hur, das Tal der Aussätzigen. Und da bin ich am Ende gelandet. Da war ich dann am Ende, während ich tagsüber immer noch nach Maastricht gefahren bin. Und dann kam ein Zufall, ein kleiner Glücksmoment. Ich habe eine Frau kennengelernt, mit der ich nichts hatte, die mich angesprochen hat. Die gesagt hat, hey, du bist jeden Tag hier und du verschwindest immer abends. Was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich trampe. Und dann hat sie gesagt, was? Du kannst doch bei mir übernachten. Und die hatte eine Wohnung in Maastricht und da konnte ich einen Monat bei ihr übernachten. Das war ein großes Glück. Also so habe ich diesen sehr schwierigen Winter überstanden, war aber eben zu Großteil der Zeit auf der Straße. Die Katastrophe war es aber immer noch nicht. Die kommt noch. In Maastricht schwebte das Damoklesschwert über mir, dass ich nur türkischer Staatsbürger war und eigentlich immer nur mit Visum eingereist bin. Es gab damals noch nicht das Schengener Abkommen, das heißt, es gab Grenzkontrollen. Und immer wenn ich über die Grenze gefahren bin und wenn ich kein Visum hatte, bestand die Gefahr, dass ich an der Grenze zurückgewiesen wurde, hatte ich Schiss, dass ich erwischt werde. Weil ich bin ja illegal über die Grenze gefahren. Also bin ich diverse Male über Umwege, manchmal über eine grüne Grenze sogar zu Fuß gelaufen, habe mich vorher absetzen lassen, bin dann über eine grüne Grenze gegangen und hinten wieder eingestiegen. Und dieses Damoklesschwert schwebte die ganze Zeit über mir. Und parallel versuchte ich aber, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil zwischen Deutschland und Holland der Grenzübertritt einfacher war als Türke. Denn als Türke brauchte ich ein Visum. Ich musste für Maastricht ein Visum haben. Und wenn ich länger als 3 Monate irgendwo geblieben bin, wurde ich sowieso ausgewiesen. Und wenn ich illegal eingereist bin, erst recht. Also es war alles auf des Messers Schneide. Dann habe ich bestanden in Maastricht und hatte das Problem, fuck, ich bin noch auf dem Gymnasium, habe aber die Prüfung bestanden. Die Musikschule in Neuss ist zu spät gekommen. Eine Woche nach meiner bestandenen Prüfung kam ein Brief in Maastricht an, dass die mich ja nicht nehmen sollen, weil ich bei denen in allen Prüfungen durchgefallen bin. Und das Zeugnis mit den schlechten Noten lag plötzlich vor meinen Dozenten in Maastricht, die aber wiederum so loyal waren, dass sie gesagt haben, der hat bei uns alle Prüfungen mit 1 bestanden, da stimmt irgendwas nicht. Wir nehmen den entgegen eurer Expertise. Also hat Maastricht mich genommen. Ich war aber noch auf dem Gymnasium und hatte mich aber abgemeldet, bin aber trotz Abmeldung sitzen geblieben. Das heißt, ich musste die Klasse wiederholen und hatte ein Zeugnis mit, ich glaube, 4 Fünfen, 2 Sechsen, 6 Einsen und 2en, also ein total gespaltenes Zeugnis, schizophren, sodass die Lehrer eine Konferenz einberufen haben und gesagt haben, ey, wir müssen was machen, wir können, es geht nicht so weiter. Und ich bin auf Haaresbreite entkommen, also ich musste die Klasse wiederholen, habe auch das Schuljahr gemacht, aber war gar nicht mehr da. Ich war nur noch in Maastricht auf der Musikschule, auf dem Konservatorium, habe das Gymnasium so en passant absolviert. Und dann haben die mich gehen lassen. Dann haben die wirklich fairerweise gesagt, wir können dem das nicht antun. Der muss einfach auf diese, der ist genommen. Es war mittlerweile klar, ich bin auf dem Konservatorium und ich konnte das Gymnasium verlassen. Und dann kam die Katastrophe und das machen wir im nächsten Teil.
Genau.